Wir wollen Apostelgeschichte 4 aufschlagen. Apostelgeschichte Kapitel 4 und hier auf Petrus und Johannes schauen. Hier in diesem Kapitel finden wir, dass Petrus und Johannes ins Gefängnis geworfen wurden. Und hier sind einige Punkte, die mich sehr beeindrucken, was nämlich hier Petrus und Johannes in der Verfolgung nun so ausgezeichnet hat. Sie haben das Wort Gottes verkündigt, viele haben sich bekehrt, sind gläubig geworden, finden wir in Vers 4. Die Zahl der Männer nahm auf 5000 zu, heißt es hier in Vers 4. Und nun, nehmen sie gefangen, sperren sie ein und befragen sie dann schließlich auch, warum sie das tun. Und Petrus bezieht Stellung, hier ist auch ganz interessant. Petrus, heißt es in Vers 8, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen. Also Petrus war ja ganz klar einer, der immer auch mit dem Mund vorne dran war, der so vorangehen konnte. Und auch hier wieder, wer redet, es ist der Petrus. Da sehen wir, wie Gott auch seine Kinder gebraucht und wie er uns auch formen und verändern kann, sodass er auch uns dann wirklich gebrauchen kann. Und was ja hier so beeindruckend ist, finde ich, Vers 13 ganz besonders, halten wir fest, sie sind hier in Verfolgung, sie sind im Bedrängnis. Und was kommt nun in Vers 13? Was sahen sie? Ein Petrus, ein Johannes, heulend, voller Angst und voller Panik vielleicht. Oh, was wird jetzt alles passieren und wir werden verprügelt und dies. Nein, überhaupt nicht. Sie sahen aber an die Freudigkeit des Petrus und Johannes und verwunderten sich. Das ist tatsächlich verwunderlich, ja. Also du bist im Bedrängnis, sie sind hier in Bedrängnis. Ja, wie wird das hier wohl ausgehen? Und sie freuen sich. Sie sehen, dass die beiden sich freuen. Ja, wie geht denn das? Sie verwunderten sich. Ja, das kann man ja nun wirklich nicht verstehen. Sie waren gewiss, heißt es weiter, dass es ungelehrte Leute und Laien waren. Ungelehrte Leute, ja, was wollen denn, wie kommt das denn jetzt, ja, diese Fischer dort, diese ungelehrten Leute und was ist nun los, ja? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen. Er bezieht Stellung in der Kraft Gottes und sie stehen oder sie sitzen da und sie können es nicht fassen, was hier geschieht. Und hier sehen wir, dass wir auch Gott vertrauen dürfen für die Zukunft, wenn vielleicht auch auf uns Verfolgung zukommt. In vielen Ländern dieser Welt ist Verfolgung und Kinder Gottes erleben genau dieses hier in ähnlicher Weise. Ja, es ist schon viele Jahre zurück. Damals sollte unsere Älteste, die Elisabeth, eingeschult werden und wir hatten aus unerklärlichen Gründen große Schwierigkeiten, schon bevor es in die Schule kam. Letztlich führte das dann dazu, dass wir dann gleich an die christliche Schule gegangen sind. Das wäre eine lange Geschichte. Und auf jeden Fall war es einfach so, das kam so, diese Probleme kamen einfach deshalb, weil sie sollte eine Vorschule besuchen und in dieser Vorschule hat die Lehrerin viel Freiheit, auch spielerisch zu machen mit den Kindern. Und wie es so war, und ich glaube, das war richtig, ich habe dann die Lehrerin auch gefragt, was denn der Inhalt ihres Unterrichts ist, was sie alles macht. Also einfach, dass man erfährt, was soll jetzt in diesem einen Jahr alles gemacht werden. Das ist eigentlich, fand ich, eine, wie soll man sagen, eine legitime, eine Frage, die mich berechtigt war zu stellen. Und die Lehrerin fühlte sich halt dadurch sehr angegriffen, also hinterfragt im Grunde genommen, und ist dann gleich so in den Angriffsmodus gegangen. Es stellte sich natürlich heraus, dass sie sehr vieles machen wollte mit den Kindern, wo wir sagen mussten, das können wir nicht. Da können wir niemals dahinter stehen. Hexentänze auf dem Schulhof und so weiter. Also wirklich ganz Dinge, wo wir alle sagen müssen, das geht, da ist eine Grenze überschritten, das geht nicht. Gut, dann sind wir da zum Gespräch gegangen mit der Lehrerin und Ich weiß noch wie heute, wir standen da in Oberderding in der großen Schule, da in einem Gang und schließlich kam die Lehrerin. Und es war irgendwie merkwürdig, man kam mit der Frau nicht überein. Also sie hat dann auch versucht, ja, kann man vielleicht eine Ausnahme machen, unsere Tochter, dies und das, das ging nicht. Und dann sagt sie so, ja, wo ich da gekommen bin, sie hat gleich so beobachtet, was aus ihrer Sicht falsch ist. Ja, dann war da irgendwie ein Musikraum, da war so richtig Remi-Demi-Musik, weiß nicht, was das für Musik war, wahrscheinlich Rockmusik. Und wir haben uns dann so ein bisschen abgestellt. Ja, sie haben sich gleich so separat gestellt und auf jeden Fall haben wir dann das Gespräch gehabt und haben dann halt ja, tatsächlich Stellung beziehen müssen, zwangsläufig. Das war jetzt nicht so angenehm. Und dann war da noch der Schulleiter und wir saßen dann, wir kamen uns vor wie so vor Gericht eigentlich. Und dann hat sie noch so gesagt, plötzlich sagte sie so, ich habe den Eindruck, dass sie sich so in ihrer Rolle wohlfühlen, also eine Märtyrerrolle. Ja. Also ich, okay, sagt sie jetzt, ja. Das hat sich jetzt so ergeben. Aber tatsächlich, muss ich sagen, habe ich dann über nachgedacht später und es war wirklich so, es war irgendwie keineswegs vergleichbar mit dem hier. Ja. Auch nicht vergleichbar mit Verfolgung, wo es um Leben und Tod geht. Auf keinen Fall. Aber, was ich dann doch gemerkt habe, Gott schenkt oder kann dann in solchen Situationen, die sich so plötzlich ergeben können, ja, dir und mir große Freude geben. Wenn wir eigentlich sagen, es ist nichts zum Freuen da. Ja, es ist Druck da, es ist Verfolgung. Ja, was kann vielleicht alles noch kommen? Dann denke hier daran, dass Gott dir, und ich glaube, da ist es nicht so, dass jetzt der Petrus und Johannes, das waren jetzt Besondere, das waren ja Jünger Jesu. Nein, Jesus, du bist auch ein Jünger Jesu, wenn du sein Kind bist. Und Gott kann und wird auch dir in jeder Situation des Lebens, auch die vielleicht herausfordernd ist, wo es darum geht, Stellung zu beziehen. Und sie waren gefordert, Stellung zu beziehen. Sie wurden gefragt. Grüble nicht, was du dann sagst. Ja? Gott wird es dir geben. Gott wird dir auch die rechten Worte geben, was du dann sagen sollst. Ja? Und das war dann wirklich so, es geht hier wirklich so wunderbar weiter, auch in dieser Geschichte. Es war ja im Kapitel 3, da ist es der Lahme. Wir haben vorhin von dem Tauben gehört. Ja? Ein großes Wunder ist geschehen und ja, Gott erwirkt in großer Macht auch unter dem Volk. Und sie können nichts dagegen schließlich sagen. Ja, es kann Bedrängnis kommen. Und wir möchten einmal dazu lesen, in 2. Korinther Kapitel 6 einige Verse, wo der Apostel Paulus auch davon spricht, dass er sich als, oder wir als Kinder Gottes, uns als Diener Gottes beweisen in ganz verschiedenen Umständen im Leben. 2. Korinther 6, Abvers 4 oder Abvers 3 wollen wir lesen. Da steht, wir geben niemandem irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird, sondern in allen Dingen erweisen wir uns als Diener Gottes. Und jetzt kommt die Aufzählung. In großer Geduld, in Bedrängnissen, Nöten, Ängsten und unter Schlägen, in Gefängnissen, Aufruhren, Mühen, Wachen und Fasten, in Reinheit, Erkenntnis, Langmut und Freundlichkeit, im Heiligen Geist und ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, durch Ehre und Schande, durch böse Nachrede und gute Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig, als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und doch leben wir, als Misshandelte und doch nicht getötet, als Betrübte, aber allezeit fröhlich, als Arme, die aber viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Ich finde, es ist eine ganz beeindruckende Aufzählung, ja, wirklich sehr umfassend. Ja, das ist das, was auch Diener Gottes erleben, was Nachfolger Jesu erleben können. Nicht müssen, Und nicht jeden trifft ja alles, aber die Apostel damals, die an der geistlichen Front standen, die wirklich an vorderster Front gekämpft haben, ja, sie standen und auch bis heute stehen auch die Verkündiger des Wortes Gottes, ja, müsste man sagen, in der vordersten Schusslinie des Feindes auch. Ja, und da kann manches kommen. In allen Dingen erweisen wir uns. Sogar die Ängste werden hier genannt. Ja, kann so etwas Gottes Plan und Wille sein, dass du in Ängste gerätst? Ja, hier haben wir es. Der Jesus, er sagt auch seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Angst oder werdet Angst haben. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, 33, wer es nachlesen will. In der Welt habt ihr Angst. Wir sind keine Übermenschen, die von dem allen ausgenommen sind. Nein, auch wenn wir Jesus folgen. Und ich glaube auch jetzt in dieser Zeit, in dieser bösen Zeit, wo sich alles so zuspitzt und wo auch die bösen Geister unter dem Himmel immer massiver werden, legt sich manches auf uns. Und da wollen wir aber uns nicht fürchten, sondern wir sehen doch auch anhand auch dieser Geschichte, auch anhand dieser Aufzählung, dass der Herr bei seinen Dienern, bei seinen Kindern, bei seinen Nachfolgern ist und dass er ihnen beisteht und dass er ihnen auch die Kraft schenkt, immer fest zu stehen in den verschiedenen Umständen, wie wir gehört haben, in Ängsten, in Nöten, in Bedrängnissen. Ja, es kann so vieles sein. Fürchte dich nicht, lieber Bruder, liebe Schwester, sondern verlass dich ganz auf Gott. Des Weiteren wollen wir noch einmal aufschlagen, 2. Korinther Kapitel 11. Hier ist auch noch die Rede von Verfolgung, die Paulus erlebt hat. Ich lese 2. Korinther 11 ab Vers 23. Sie sind Diener Christi, ich rede töricht, ich bin es noch mehr. Ich habe mehr gearbeitet, ich habe weit mehr Schläge erlitten. Ich bin öfter gefangen, oft in Todesgefahr gewesen. Von den Juden habe ich 5×40 Schläge weniger einen erhalten. Das kann man rechnen, ja. Das war ordentliche Prügel, ne? Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe des Meeres zugebracht. Ich bin oft gereist. Ich bin in Gefahren gewesen durch Flüsse, in Gefahren unter Räubern. Und ist noch nicht hier zu Ende, es geht weiter. In Gefahren unter dem eigenen Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. Stell dir das mal vor, was hier alles kommt. In Arbeit und Mühe, in vielem Wachen, in Hunger und Durst, in vielem Fasten, in Frost und Blöße. Außer all dem, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Wer erleidet Ärgernis und ich brenne nicht? Wenn ich mich rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Ja, das ist beeindruckend, oder nicht? Wie der Apostel Paulus durch die Gnade Gottes sich bewährt in diesen Umständen. Also halten wir fest, wir wollen nicht ängstlich sein, was die Zukunft angeht, sondern wir wollen Gott vertrauen, dass er uns, genauso wie hier in Apostelgeschichte 4, dem Petrus und Johannes, aber auch den anderen Aposteln seine Gnade geschenkt hat, auch in diesen großen Nöten. Und hier kann man sagen, das waren Nöte, ja, leiblich, Schläge, aber auch, könnte man sagen, psychisch, ja, was die Seele betrifft. Da gibt es vieles, was auf uns einwirken kann. Vertraue Gott, er ist da. Aber ganz wichtig ist natürlich auch, was wir in Vers 13, Apostelgeschichte 4 am Ende finden. Hier heißt es nämlich dann noch, und das erklärt auch, woher diese Kraft kam. Sie kannten sie auch wohl, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das ist ganz zentral hier, dass wir bei Jesus sind. Sind wir wirklich immer bei Jesus? Sind wir immer nah bei Jesus, auch als Kinder Gottes? Ich glaube nicht. Wir lesen von Petrus, wir erwähnen das hier an dieser Stelle immer wieder, dass er, wo Jesus dann zum Kreuz ging, wo der Garten Gethsemane hinter ihm war, er in dem Palast des Hohenpriesters kam, da lesen wir dann, dass Petrus von Ferne nachfolgte. Ja, sind wir nah bei ihm? Eine gute Frage. Aber darauf kommt es an, dass wir ganz nah bei Jesus sind. Und wenn wir in ihm sind, wenn wir in dieser Stellung bleiben, wenn das tatsächlich unseren Alltag prägt, wenn wir in ihm sind, dann haben wir auch diese Kraft. Dann können wir stehen. Wir sehen das ja bei Petrus. Wenn wir jetzt einfach noch wieder mal daran denken, Petrus war der, der Jesus schmählich verleugnet hat. Aber hier steht er nun fest und treu für Jesus ein, unter der Gefahr des Lebens, könnte man sagen, wo er nicht wusste, was dabei herauskommt. Ja, bleibe bei Jesus, suche das Angesicht Gottes immer wieder neu und klammere dich an ihn. Und dann, wenn du in guten Tagen bei Jesus bist, dann wirst du auch in den bösen Tagen feststehen können. Das ist auch eine wichtige Sache, auch jungen Leute. Wie wollt ihr dann, wenn Verfolgung kommt, für Jesus einstehen, wenn ihr jetzt in den guten Tagen nicht treu auf seiner Seite steht? Das ist ganz wichtig. Nehmen wir es nicht auf die leichte Schulter, sondern bitten wir Gott doch auch, dass er uns zeigt, was das bedeutet für uns, auch jetzt im Alltag, dass wir nicht denken, ach, das läuft schon alles irgendwie. Ja, und viele Kinder Gottes heute, sie schlängeln sich so durch das Leben hindurch und die letzte Konsequenz, sie fehlt dann sehr oft. Ja, wie oft schweigen wir, wo wir reden müssten? Wo Gott verunehrt wird, wo er verspottet wird. Natürlich muss ich nicht die Konfrontation suchen, ja. Das muss ich nicht. Aber dann, wenn mir im Leben doch, wenn ich Begegnungen mit Menschen habe, wo ich die Möglichkeit habe zum Zeugnis, wo ich für Jesus einstehen darf, da sollte ich es auch tun. Und wenn es auch, wie man so sagt, so kontroverse Punkte sind, die es in der heutigen Zeit auch gibt, vielleicht Ehe und Familie oder Ähnliches. Ja, auch in keinem anderen ist das Heil. Hier ganz konkret in dieser Geschichte. Das ist das, was Petrus auf den Punkt bringt. In keinem anderen ist das Heil als in Jesus. Ja, haben wir heute den Mut, dazu zu stehen? Das sind so viele Stimmen da, die etwas anderes behaupten und etwas anderes sagen. Aber ich glaube, da sind Zusammenhänge. Deshalb werden die Kirchen immer leerer. Schon letztes Mal gesagt, das erste Mal ist es jetzt so, dass in Deutschland mehr konfessionslose Menschen als Kirchenmitglieder sind. Natürlich, diese Millionen Kirchenmitglieder, das ist noch wieder eine ganz andere Sache, ja. Die meisten sind sowieso keine echten Christen, aber da ist schon etwas im Kippen, ja. Und warum? Die Wahrheit, sie wird nicht mehr verkündigt. Ja, bleibe bei Jesus. Und dann geh an der Hand Jesus voran. Fürchte dich nicht vor dem Morgen, fürchte dich nicht vor den Herausforderungen in deinem Leben, sondern geh voran und nimm diese Kraft Gottes in Anspruch. Und wir sehen an dieser Geschichte, man braucht nicht besonders klug und gelehrt sein, um dann bestehen zu können. Nein, der Petrus, er nun voll Heiligen Geistes. Das ist es, worum es hier geht. Vers 8, Petrus voll des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes erlenkt die Kinder Gottes, er führt und er gibt auch die Worte ein, die wir reden sollen. Ja, und das ist es, worauf es ankommt. Betrübe nicht den Heiligen Geist. Es gibt Dinge, die den Heiligen Geist betrüben und die auch dazu führen, dass der Geist Gottes sich zurückziehen muss, auch in unserem Leben. Wir wollen aufschlagen, Epheser 4, Vers 30. Epheser 4, Vers 30. Ein ganz wichtiges Wort, da heißt es: Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Auch in diesem Kapitel wird viel aufgezählt. Es ist eine, möchte ich mal so nennen, eine Negativliste. Wenn wir mal ab Vers 25 mal lesen, da heißt es: Darum legt die Lüge ab. Können Kinder Gottes lügen? Ja, sehr wohl. Vielleicht wir auch manchmal. Und Lügen ist nicht nur, wenn ich jetzt ganz frontal die Unwahrheit sage, sondern wenn ich auch vielleicht Halbwahrheit sage oder auch nicht ganz ehrlich bin. Das kann in der Steuererklärung sein und wo auch immer, ja, in verschiedenen Bereichen des Lebens. Auch in Vers 26: Zürnt ihr, dann sündigt dabei nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, und so vieles andere mehr. Vers 31: Alle Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei und Verleumdung sei fern von euch, ebenso wie alle Bosheit. Ja, hier möge sich jeder im Licht Gottes prüfen, wo er vielleicht davon irgendwie betroffen ist. Letztlich, glaube ich, möchte ich es doch an dieser Stelle wagen zu sagen, wir haben alle mehr oder weniger damit zu tun. Und wenn es vielleicht nur ein einziger Punkt wäre hier, so sind wir doch dabei. Gehören wir genau in diese Kategorie hinein. Aber wir wollen nicht dabei stehen bleiben, sondern wir dürfen alles auch vor Gott bringen. Wir dürfen es aussprechen. Und das sollten wir auch. Wir sollten ehrlich sein zu uns. Es gibt auch Gläubige, die sind nicht ehrlich zu sich selbst. Sie spielen immer die Guten, die nie etwas falsch machen, die keine Kämpfe, die keine Nöte kennen. Und ich glaube, wenn du so einer bist, wenn ich so einer wäre, dann ist das tragisch. Dann kommen wir nicht voran. Nein, wir sollen ehrlich zu uns sein und auch den Herrn bitten, dass er uns erforscht, wie David es betet im 139. Psalm: Erforsche mich, Gott. Wie meine ich es? Ich meine es doch gut, oder nicht? Meint es jemand hier schlecht? Nein, würde ich niemand unterstellen. Wir meinen es alle gut. Der Vater sagte mal zu einer Schwester, die sagte immer: Ja, ich meine es doch nur gut, sagt er. Alle meinen es gut, ja? Ja, wer meint es schlecht? Aber gut meinen ist noch nicht gut tun. Ja, und da sind wir dran. Der Feind, er ist daran, uns irgendwie auch hineinzuziehen in diese Dinge. Ja, machen wir nicht mit, trennen wir uns, stellen wir uns klar auf die Seite des Herrn Jesus. Und er wird uns helfen, er wird uns auch Kraft und Gnade geben, dass wir dann auch in den bösen Tagen feststehen. Ja, und die Welt, sie braucht dein Zeugnis, sie braucht dich. Ja, Gott braucht dich und die Welt braucht dich auch als ein Zeugnis zu seiner Ehre. Und geh mutig voran und habe keine Angst, sondern lebe mit Gott. Geh, lebe in inniger Gemeinschaft mit Gott und er wird dich dann auch erleben lassen, dass du auch feststehen kannst. Und hier sehen wir dann auch, dass sie im Gebet stehen. Sie beten. Sie beten. Sie sind so erfüllt mit dem Heiligen Geist, sie können es auch nicht lassen. Lesen wir in Vers 20 in diesem Kapitel: Wir können es nicht lassen, dass wir nicht reden sollten, was wir gesehen und gehört haben. Für sie ist wichtig, dass sie Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen, was wir in Vers 19 sehen. Wir können es nicht lassen. Sie wurden bedroht und dann lassen sie sich schließlich gehen. Ja, und der Herr, er tut nun dieses Wunder und sie kommen wieder auch in Freiheit. Und Gott gebraucht diese Umstände dazu, dass letztlich noch mehr Menschen zum Glauben finden und sie auch weiter zu seiner Ehre wirken können. Vers 29 beten sie: Und nun, Herr, siehe an ihr Drohen und gib deinen Knechten, was ist ihr Gebet? Gib deinen Knechten mit aller Freudigkeit zu reden dein Wort und strecke deine Hand aus, dass Gesundheit und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Das ist mir so wichtig hier, die Reihenfolge. Um was beten sie? Dass sie mit aller Freudigkeit das Wort Gottes verkündigen. Das steht an der ersten Stelle. Und die Zeichen und Wunder sind dem untergeordnet. Das ist eine ganz wichtige Reihenfolge hier. Die Verkündigung, die Predigt. Das war ihnen wichtig. Ja, und dann, das ist ganz gewaltig hier, auch die Einigkeit der Kinder Gottes, die wir in diesem Kapitel weiter auch noch finden. In Vers 32, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Ach, das wünscht man sich heute auch manchmal. Mehr Einmütigkeit, Einigkeit unter den Kindern Gottes. Ja, und Gott schenkt es auch. Sie können das Wort Gottes mit Freudigkeit sagen. Ja, sie beten. Ja, Lieben, was tun wir, wenn wir in Not sind? Ich spreche jetzt da nicht nur von irgendwelchen Krankheiten, oder so, sondern wirklich, wenn es um die Nachfolge geht, wenn es um den Dienst geht. Ja, was tun wir dann, wenn Not kommt? Suchen wir Gottes Angesicht oder was machen wir? Beten wir natürlich auch für alle Diener im Reich Gottes, dass sie Kraft und Gnade von Gott haben, um diesen Dienst tun zu können. Und dann geht es immer wieder um dieses Zeugnis. Sie redeten das Wort Gottes mit Freudigkeit, heißt es in Vers 31, auch in Vers 33 noch einmal: Mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis. Von was? Von der Auferstehung des Herrn Jesu, und war große Gnade bei ihnen allen. Wie wunderbar. Und letztlich, damit möchte ich dann auch schließen mit diesem Gedanken, es geht letztlich darum, dass Jesus verherrlicht wird. Von was reden wir? Um was geht es? Es geht um das Zeugnis von Jesus Christus, von seiner Auferstehung, von seinem Sieg. Wenn wir jetzt auf Ostern zugehen, dann sind es doch gerade wir, die wir den Menschen sagen können, dass es um Jesus gehen muss. Ja, dass es nicht um irgendwelche Traditionen geht. Dass es überhaupt nicht, ja wirklich überhaupt nicht um den Osterhasen, den Ostereier oder so irgendwas geht, sondern wir dürfen von Jesus sprechen. Wisst ihr, immer wieder kommt mir dieses Beispiel in den Sinn, wo Paulus in Ephesus, steht es doch, oder? Vor dem Tempel, oder vor diesem Götzenbild. Und dann sagt er doch: Ich will euch den verkündigen, dem ihr unwissend Gottesdienst erweist. Er sagt nicht, das hier ist ein Götze, den müssen wir jetzt abschlagen, umhauen. Genau, in Athen, genau. Und das ist gewaltig, oder nicht? Und er sagt: Ich verkündige euch den Gott, dem ihr unwissend Gottesdienst erweist. Und so darfst du jetzt einmal, ich sage gerade dieses Beispiel hier an Ostern, sagen: Ich erzähle euch, worauf es ankommt. Es geht um Jesus. Jesus kam in diese Welt. Er starb für uns am Kreuz, ja, Karfreitag. Und an Ostern die Auferstehung. Ja, das dürfen wir benutzen, um daran anzuknüpfen. Das ist wichtig. Tun wir es doch auch. Nutzen wir die Möglichkeit, damit Menschen das Evangelium von Jesus hören dürfen. Und so lass uns einfach mutig auch in die neue Woche gehen, im Vertrauen auf Gott. Ja, das Vertrauen der Apostel hier war allein auf Gott gerichtet. Sie schauten auf ihn. Sie nahmen von ihm die Gnade, um weiterzugehen. Und das ist auch die Botschaft der Apostelgeschichte, die wir auch freudig auch in unser Herz nehmen dürfen. Es gab viel Verfolgung, es gab viele Nöte, es gab viele Herausforderungen, die sie bewältigen mussten. Aber solange Gott seine Hand nach seinem Willen über ihnen gehalten hat, solange konnten sie wirken. Und dann kam auch ein Punkt, mal sagen, wo es vorbei war, ja? Wo dann irgendwann auch der Endpunkt war. Und wir wissen es ja auch aus der Geschichte, dass alle Apostel, bis auf den Apostel Johannes, der dann auch die Offenbarung geschrieben hat, alle den Märtyrertod gestorben sind. Das war Gottes Plan. Aber so lang konnten sie wirken. Wir wollen jetzt nicht an das Letzte denken, an das Schlimmste denken. Es gibt auch heute so viele, es muss nicht unbedingt falsch sein, die immer denken an, ja, wo man immer über Endzeit spricht. Das ist auch gut, dass wir sehen, wie ernst alles ist. Aber mal dir nicht zu viel alles aus. Was wäre, wenn und wenn das kommt? Und dann redet einer von der totalen Überwachung. Ja, die haben wir schon längst. Ja. Und wenn alles noch viel schlimmer wird und so weiter und so fort. Jetzt haben wir noch gute Zeit. Und jetzt lasst uns wirken. Jetzt lasst uns kämpfen zur Ehre Gottes. Und dann wird der Herr dir auch helfen, auch wenn noch ganz andere Zeiten kommen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ich glaube, da wird manches kommen. Aber der Herr wird dabei sein. Er ist dabei und er kann auch Wunder tun. Das sehen wir in dieser Geschichte. Er kann Befreiung geben. Er muss es nicht, aber er kann es. Das macht uns einfach doch hoffentlich allen Mut, dass wir ganz am Herrn festhalten und er segnet uns auch, wenn wir ganz und einzig und allein auf ihn ausgerichtet sind. Der Herr helfe uns darin, dass das in unserem Leben mehr und mehr so werden kann. Amen. Wir wollen noch zum Schluss beten, wollen dazu aufstehen, wenn es uns möglich ist. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du uns auch heute Morgen dein Wort gegeben hast, in solcher Klarheit. Möchte ich herzlich bitten, dass du uns hilfst, es in unser Herz zu nehmen. Schenk uns deine Gnade, dass unser Leben, wie bei den Aposteln damals, ganz und allein auf dich ausgerichtet ist. Sie haben ganz auf dich vertraut und dieses Vertrauen hast du nicht zu Schanden werden lassen. Du hast dein Reich gebaut, ja, du baust dein Reich auch heute und du willst auch uns dabei gebrauchen und einsetzen. Hilf, dass wir uns von dir gebrauchen lassen. Segne jeden Einzelnen von uns an seinem Platz, an seinem Ort. Und besonders hilf, dass wir unseren Mund öffnen zum Zeugnis für dich, dass noch Menschen, Seelen gerettet werden von der ewigen Verdammnis, ja für dich, für die Ewigkeit. So geh auch in der neuen Woche mit uns, auch hier im Dienst. Schenke uns deine Gnade, deine Kraft und deinen Segen in allen Aufgaben. Segne auch die kommende Bibelfreizeit, die auch jetzt geplant werden muss. Schenke auch dazu Gnade. Segne alle, die kommen wollen. Und wirke du an jedem einzelnen Herzen, an dem Herzen eines jeden, der kommt und der da ist. Und für alle Aufgaben wollen wir uns ganz dir anbefehlen und dich um deinen Segen bitten. Sei auch mit den Alten und Kranken, denen die besonders jetzt dich brauchen. Segne auch die Kinder und die jungen Leute, auch hier in der Gemeinde ganz besonders. Du weißt auch, was sie in dieser Welt durchstehen müssen. Gib ihnen auch Mut, dass sie auch klar auf deiner Seite stehen, dass sie dich nicht verleugnen, sondern dass sie Stellung beziehen auch für dich und auch zu deiner Ehre kämpfen in deinem Reich. Wir loben und preisen deinen wunderbaren Namen, der über alle Namen ist. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.